Guten Morgen, herzlich willkommen auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2019. Ich darf den Security-Strang heute eröffnen. Mein Name ist Florian Winkler. Ich arbeite mit Linux. Meine ersten Erfahrungen habe ich so um die Jahrtausendwende gemacht. Debian Potato 2.2er-Kernel damals noch mit manueller XF86-Config, wer die noch kennt, war schön. Naja, nicht wirklich. Hier in Chemnitz auf den Linux-Tagen war ich zum ersten Mal 2008, das ist also jetzt auch schon ein Weilchen her. Habe da meine LPI-Prüfung gemacht, 10 Wochen gewartet auf das Ergebnis aus Kanada, dann gejubelt. Seitdem komme ich eigentlich bis auf ein Jahr, wo ich es nicht geschafft habe, jedes Jahr hierher. Bin immer wieder gerne hier und ja, möchte euch heute mal einen kleinen Vortrag präsentieren, wie man seinen SSH-Server mit Zwei-Faktor-Authentifizierung etwas sicherer machen kann, beziehungsweise besser vor unbefugten Zugriffen schützen kann, als mit einem einfachen Username und Passwort. Gehen wir mal los. Ich arbeite natürlich auch im Linux-Bereich, mittlerweile seit 5 Jahren bei der B1 Systems. Wir sind eine Firma, die gibt schon etwas länger, 2004, also 15 Jahre werden wir dieses Jahr alt, haben von Anfang an uns auf Linux und Open Source konzentriert, machen also ja, im Bereich Windows eigentlich gar nicht gut, wir machen Samba und sowas, aber ja, ansonsten wirklich primär Linux und Open Source. Wir sind Partner von eigentlich sämtlichen Enterprise-Distributionen, setzen also alles beim Kunden ein, aber auch BSD und andere Geschichten. Wir sind sowohl national, sprich auch wirklich deutschlandweit tätig. Wir sitzen nämlich quer über Deutschland verteilt als Angestellte. Unser Firmensitz selber ist sehr klein in einem winzigen Ort namens Rockolding. Das ist ein Vorort von Vohburg an der Donau, liegt in der Nähe von Ingolstadt. Ich selber habe ja lange in Berlin gewohnt, bin jetzt zu meiner Freundin nach Braunschweig gezogen. Ansonsten sitzen wir in Hamburg. Wir haben auch mittlerweile mehrere Standorte, wie ihr hier sehen könnt, in Köln, Berlin und Dresden. Hamburg kommt wahrscheinlich dieses Jahr auch noch und weitere sind in Planung. Wir sind also immer nah am Kunden und bieten so das rundum Glücklich-Paket für Firmen rund um Linux-Infrastruktur. Vom ersten Proof of Concept über Consulting, dann Training der lokalen Admins oder Support, Managed Service, dann über Jahre hinweg, dass wir die Umgebung auch betreuen. Wir bieten auch ganz viel Trainings an. Ich bin selber fast zu 50% als Trainer unterwegs zu verschiedensten Themen, von SUSE-Trainings, Ansible, Jenkins und was halt so anfällt. Ansonsten sind wir so in allen Bereichen der Infrastruktur, sowohl was Consulting als auch was Training angeht, ziemlich gut und breit aufgestellt. Hier seht ihr nochmal so ein paar unserer Schwerpunkte. Vieles davon ist jetzt vielleicht nichts, was man zu Hause einsetzen würde. Sachen wie Kubernetes, Docker beschäftige ich mich im Moment sehr stark damit. Ist aber ein anderes Thema. Vielleicht reiche ich nächstes Jahr mal was in dem Themenstrang ein. Heute aber erstmal zurück zu 2 Faktoren für einen sicheren Server. Worum geht es hier überhaupt? Ja, Gesetz der Fall, wir haben einen Server, der stellt uns Sachen bereit und der läuft unter Linux. Deswegen sind wir ja alle hier. Wir wollen was über Linux lernen. Wir wollen uns mit anderen Linuxern austauschen. Und ja, der tut für uns Dinge und wie das bei so einem Server üblich ist, erreichen wir den per SSH. Das kann jetzt ein Rechner bei mir zu Hause sein. Ich denke jetzt speziell an den Fall, dass man sich irgendwo bei Hetzner oder so einen V-Server geholt hat oder auch einen Root-Server, präsentiert da seine Webseite, Groupware oder was auch immer man so gerne macht, seine Nextcloud und administriert den halt über SSH und möchte den Zugriff etwas sicherer gestalten. Also Username, Passwort, wissen wir alle, ist nicht optimal. Gute Passwörter sind schwierig zu merken. Gut, es gibt Passwortmanager. Das ist ein anderes Thema, habe ich glaube ich vor 2 Jahren drüber geredet. Wir wollen also diesen Server absichern und 2-Faktor-Authentifizierung ist im Moment ja doch ein ziemlich gängiges Thema. Viele Online-Dienste wie Google oder Amazon bieten ja oder GitHub bieten auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an und Ähnliches möchte ich halt für meinen Server im Internet haben und den etwas sicherer machen. Und wie das geht, das werde ich in den nächsten Minuten zeigen. Warum eigentlich? Naja, so ein Server im Internet, der ist doch einigen Gefahren ausgesetzt. Böse Hacker, ich möchte jetzt keinen Begriffskrieg über den Begriff Hacker. Wir sind doch alle irgendwie Hacker, würde ich sagen, aber es gibt halt auch Menschen, die haben nicht so schöne Intentionen und wollen dann halt ihr Spam-Relay aufbauen oder sonstigen Schabernack treiben und suchen dafür halt Server, in die sie leicht reinkommen. Script-Kiddies, immer eine Gefahr. Entsprechende Tools sind sehr einfach zu bedienen, um sich da bösartige Brute-Force-Werkzeuge zusammenzuklicken. Die pingen dann einfach sämtliche Server auf Port 22 an und schauen, ob sie reinkommen. Unsichere Dienste ist natürlich immer ein Thema. Meine Web-Applikation hat vielleicht mein WordPress hat vielleicht eine Sicherheitslücke und ich muss das Plugin patchen. Muss man sich also auch drum kümmern. Schwache Passwörter, auch immer ein Problem. Wie viele Passwörter habt ihr so im Schnitt? Viele, zu viele. Mal Hände hoch, wer benutzt einen Passwortmanager? Ich hoffe, hier gehen alle Hände hoch. Ja, das ist schon mal ziemlich gut. Die Hände, die jetzt nicht hochgegangen sind, bitte beschäftigt euch mit dem Thema Passwortmanager. Ganz wichtiger Rat meinerseits. Und es gibt noch ganz viele verschiedene andere Geschichten, warum so ein Server zum Angriffsziel werden kann. Selbst wenn da jetzt nichts irgendwie Firmenrelevantes draufläuft oder Sicherheitsrelevantes, so ein Rechner kann immer missbraucht werden. Was tun wir dagegen? Naja, wir schalten nicht benötigte Dienste ab. Warum zum Beispiel brauche ich einen Summer-Server auf meinem Webserver? Brauche ich nicht. Also abschalten oder am besten gleich deinstallieren. Nur benötigte Pakete installieren. Wenn es jetzt kein Entwicklungsserver ist, zum Beispiel Sachen wie ein Compiler auf dem Server, sehe ich immer ziemlich kritisch. Deswegen seht zu, wenn ihr einen Server betreibt, gerade wenn er öffentlich erreichbar ist, dass da wirklich nur das für den Betrieb Notwendige drauf läuft und deinstalliert möglichst alles andere. Sprich, fangt mit einer Minimalinstallation an und dann installiert nur das, was ihr auch braucht. Root-Logins verbieten, das bezieht sich jetzt auf SSH, weil ich möchte halt nicht direkt den Root-Zugriff machen. Wenn ich irgendwie Opfer einer Man-in-the-Middle-Attacke werde, kann das Root-Passwort ausgelesen werden und ich bin die Kontrolle über meinen Server ganz schnell los. Deswegen immer nur als unprivilegierter Benutzer remote einloggen und dann halt per SU oder sudo auf den Root-Account wechseln, wenn ich administrativ tätig sein möchte. Wenn ich Passwörter verwende, möglichst sichere Passwörter verwenden, diese im Passwortmanager speichern und den auch gut sichern. Ich selber benutze mittlerweile Pass, das ist ein sehr schönes kleines Tool, verschlüsselt die Passwörter mit GPG, kann ich also auch sehr schön im Git-Repository vorhalten und damit auch über mehrere Geräte synchronisieren. Ich finde es eine schöne Lösung. Ist ein bisschen frickliger als ein KeePass oder einfache Dienste, die eine GUI mitbringen. Ich finde es aber sehr schön. Oder halt, wir verwenden gar keine Passwörter für unseren SSH-Login, sondern setzen auf Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels SSH-Key und einem One-Time-Token. Das genau werden wir jetzt sehen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, wer hat davon noch nichts gehört? Für wen ist das völliges Neuland? Okay, das ist eine schöne Sache, dann habt ihr wenigstens alle schon mal von gehört. Was sind also mögliche Faktoren? Passwörter? Passwort ist natürlich ein Faktor. SSH-Key ist ein Faktor, den ich zur Authentifizierung verwenden kann. Hardware-Dongles. Ich kann zum Beispiel auch einen Privacy-Stick oder auch einen stinknormalen USB-Stick kann ich zu einem Hardware-Dongle machen, indem ich ihn einfach eindeutig identifizierbar mache und dann muss dieser USB-Stick angestöpselt sein, damit ich mich erfolgreich anmelden kann. Lässt sich auch relativ einfach bauen und ähnlich wie das, was wir heute machen. Oder halt One-Time-Passwords, die über Generatoren wie Hardware-Token, so ein RSA-Key oder Schlüssel, den man häufig kriegt für Unternehmenslogins. Ich selber habe beim Kunden auch so eine RSA-Keycard, da muss ich dann meinen Code eingeben und kriege auch so einen One-Time-Token ausgespuckt, den ich dann zum Login mit angeben kann. Oder wir verwenden halt Soft-Token, wie den Google Authenticator oder als Alternative FreeOTP als Token-Generator. Schauen wir uns mal den Google Authenticator an. Den hatte ich ja auch im Abstract erwähnt. Es wurde initiiert von Google, ist ja, ein One-Time-Token-Generator. Er ist komplett Open Source, findet sich auch im GitHub. Ich glaube, die URL habe ich hier auch irgendwo in den Folien. Ja, der Name Google steht drauf. Es ist aber, braucht euch keine Sorgen machen, baut keinerlei Verbindung zu irgendwelchen Google-Diensten oder Google-Servern auf. Könnt ihr also sicher sein, wenn ihr das auf eurem Server benutzt, dass Google davon nicht unbedingt was mitkriegt, außer halt vielleicht, dass ihr das mal heruntergeladen habt. Genau, hier ist es zu finden im GitHub. Da findet ihr den Quelltext und findet auch Links zu den entsprechenden Apps. Besteht, so wie wir es jetzt nutzen möchten, aus mehreren Komponenten. Einmal das Client-Tool, also das Command-Line-Tool namens Google Authenticator. Das rufe ich eigentlich pro User vielleicht einmal auf. Das generiert mir halt meine Authenticator-Konfiguration, zeigt mir einen QR-Code an, den ich dann mit der App fotografieren kann, um halt die Token zu generieren. Dann habe ich ein PAM-Modul. Wer von euch weiß, was PAM ist und was das macht? Schön, das ist so, oh, so rund die Hälfte. Wir werden auf einer Folie auf jeden Fall auch nochmal einen Blick auf PAM werfen. PAM wird auf Linux-Systemen benutzt, um das Login zu steuern, sage ich jetzt mal. Einfach gesagt. Und dann haben wir die App, das kann die Google Authenticator App sein oder als eine Alternative FreeOTP oder auch andere Apps. Wie installiere ich Google Authenticator auf meinem Server? Unter Debian mit apt-get. Unter Ubuntu benutze ich das etwas modernere apt. OpenSUSE, dann halt Zipper. Auch hier heißt das Paket etwas anders und Fedora ist es dann. Der Paketname Google Authenticator. Müsst ihr euch jetzt nicht alles abschreiben, ich werde die Folien nach dem Vortrag direkt hochladen auch. Die App bekomme ich entweder aus dem Google Play Store oder auch für Apple-Geräte verfügbar. Ja, Apple ist nicht Open Source, ich habe es trotzdem mal reingenommen, da viele ja doch iPhones benutzen. Alternative FreeOTP, ich habe jetzt hier mal die GitHub-Seite aufgeführt, da finden sich dann auch entsprechende Links nach F-Droid oder in den Play Store, um das herunterzuladen. Dann, ja, fangen wir mal an. Authy kenne ich jetzt nicht, aber ich denke, das tut auch. Also ich kenne Authy jetzt nicht, aber ich denke, das macht mehr oder weniger dasselbe. Gut, wir wollen also loslegen. Wir haben unseren Server und möchten den sicherer machen. Also loggen wir uns auf diesem Server ein. Rufen als der Benutzer, für den ich Google Authenticator einrichten möchte, einfach den Befehl Google Authenticator auf. Da muss ich ein paar Fragen beantworten. Die erste, ob ich die Token zeitbasiert haben möchte, das ist so das Mittel der Wahl. Es gibt noch als andere Variante counterbasiert. Da wird dann einfach bei jedem neuen Aufruf ein Counter hochgezählt und anhand dessen Token generiert. Ist weniger sauber, zeitbasiert ist auf jeden Fall hier das, was wir möchten. Funktioniert eigentlich auch immer, es sei denn die Rechnerzeit und die Zeit des Endgeräts, was das Token generiert, laufen sehr, sehr weit auseinander. Dann kann es zu Problemen kommen, aber da sollte man eh zusehen, dass sowas nicht vorkommt. NTP, auch so ein Dienst, der doch ziemlich unterschätzt und doch sehr wichtig ist. Als nächstes werde ich dann gefragt, ob ich mein .Google Authenticator Verzeichnis updaten möchte. Das kann ich zum Beispiel verwenden, wenn ich ein neues Token generiere. Wenn ich jetzt mein Handy verloren habe beispielsweise und möchte ein neues Token generieren, kann ich das hier auch machen. Dann bekomme ich ein paar Informationen. Ich bekomme einen QR-Code angezeigt und ich bekomme einen Secret Key, einen Verification Code und ich glaube per Default 4 Recovery Codes angezeigt. Diese notieren, vor allem die Recovery Codes, Weil ansonsten, wenn ich dann mein Handy verliere oder es mir geklaut wird oder sonstiges, komme ich nicht mehr an meinen Server ran. Unschöne Sache, deswegen das auf jeden Fall notieren und in einer abgeschlossenen Schublade im Schreibtisch oder im Safe oder sonst wo sicher aufbewahren. Nicht auf demselben Endgerät wie der Tokengenerator, weil wenn es weg ist, ist es weg. Dann lese ich den QR-Code mit der App ein. Und dann muss ich noch ein paar weitere Fragen beantworten. Hier sind so ein paar Empfehlungen, yes, no und yes. Lest euch einfach die Fragen durch und beantwortet sie nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist die Variante, die unter anderem von Fedora empfohlen wird. Wichtig hier ist sowas, nur ein Login alle 30 Sekunden, weil wenn dann wirklich mal ein Man in the Middle irgendwo sitzt, dann kann er die Token halt nicht so leicht wiederverwenden oder abfangen und selber verwenden. Ja?
Macht dann aber, wenn ich das wirklich sehe, wenig Spaß, wenn du beispielsweise Ansible gegen den Server verwendest, sei denn, du konfigurierst dafür ein Socket, oder?
Für Ansible würde ich eh nicht auf Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen, sondern mir wirklich einen dedizierten Automatisierungsnutzer einrichten. Wir schauen uns nachher, habe ich eine Folie, wie ich SSH für einen bestimmten Benutzer definieren kann. Wie ich für einen bestimmten Benutzer eine andere Config nutzen kann. Ist sehr einfach. Werden wir also noch sehen. Als nächsten Schritt richte ich PAM ein. Das sind die sogenannten Pluggable Authentication Modules. Wer ein bisschen des Englischen mächtig ist, dem sollte relativ klar sein, was das ist. Das ist eine modulare Zugriffskontrolle. Ich kann damit wirklich dienstweise unterscheiden, wie der Login zu geschehen hat. Zum Beispiel kann ich für lokale Logins andere Mechanismen verwenden, wie für Remote Logins. Wer lokal an der Maschine ist, braucht meinetwegen Username und Passwort. Remote setze ich halt auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich kann damit auch Sachen machen, wie mir den lokalen Konsolen-Login definieren, wie gerade gesagt, den Display-Manager, also das grafische Login. Kann ich mir auch anders konfigurieren, dass ich da dann kein Passwort verwende, sondern einfach einen USB-Stick, den ich anstöpsel und dann werde ich grafisch eingeloggt. Auch das ist eine Variante, die geht. Oder halt auch der SSH-Login. Gut, die Konfiguration anpassen. Ich muss nach etc/pamd. Da liegen die Konfigurationsdateien für PAM. Unter anderem gibt es da eine für den SSH-Daemon. Dieses Beispiel ist jetzt Fedora-spezifisch. Auf anderen Distributionen sehen die ein bisschen anders aus. Wichtig ist hier, dass ich mir den Out-Teil ändere und da dann den PAM Google Authenticator einbinde. Werden wir gleich noch sehen, ich habe eine Ubuntu VM vorbereitet, einfach Standardinstallation Ubuntu Server, die aktuelle LTS-Version. Ich habe nichts weiter damit gemacht. Ich habe die gestern Abend installiert und seitdem ruht sie. Und auf der werden wir dann diesen Zwei-Faktor noch einrichten, jetzt im Anschluss an die Folien. Wichtig also, das alte Out auskommentieren und dann, das war jetzt der falsche Knopf, unten den Google Authenticator einbinden. Dann muss ich mir natürlich noch SSH einrichten. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir gar keine Passwörter mehr verwenden, sondern auf SSH-Keys setzen. Was also mache ich? SSH-KeyGen generiert mir einen SSH-Key für meinen Benutzer. Da kann ich mir entweder einen für meinen Benutzer, den ich halt für alle meine Server verwende, oder halt auch einen speziellen einrichten, indem ich einfach ein anderes Identity-File angebe. Das werden wir auch gleich machen. Dann muss ich diesen Public Key auf meinen Zielserver kopieren. So ein SSH-Key besteht immer ist ein Schlüsselpaar aus Private Key und Public Key. Der Private Key liegt dann auf meinem Laptop oder halt meiner Administrationsworkstation und der Public Key wird als autorisierter Schlüssel auf dem Server konfiguriert. Da dafür sorgt genau dieses SSH Copy ID. Dann gebe ich meinen Benutzer an, den Server, mit dem ich mich verbinden möchte. Und der überträgt dann den öffentlichen Schlüssel und autorisiert diesen. Dann muss ich noch meinen SSH-Server anpassen. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Sachen aufgeführt, die für uns relevant sind. Einerseits, wie vorhin erwähnt, möchte ich das Root-Login abschalten. Dann Challenge Response Authentication. Das muss ich explizit auf Ja setzen. Das ist per Default immer auf Nein. Das muss ich auf Ja setzen, um halt diese One-Time-Tokens benutzen zu können. Password Authentication setze ich auf No. Und dann ganz wichtig, die Authentication Methods. Ich setze hier auf Public Key und Keyboard Interactive. Keyboard Interactive ist dann, dass ich über die Tastatur meinen Token eingebe. Hier bitte unbedingt darauf achten, ein Komma zu setzen. Wenn ich stattdessen ein Leerzeichen verwende, dann wäre Public Key oder Keyboard Interactive. Ich könnte hier auch setzen, wenn ich nicht mit SSH-Keys arbeite, sondern mit dem Passwort, Passwort, Keyboard Interactive. Das würde mir dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Passwort und One-Time-Token einrichten. Geht auch. Oder halt, ich mache das für einen bestimmten Benutzer. Schauen wir mal, für meinen User mache ich, wie wir es eben gesehen haben, ohne Passwörter mit Public Key und Keyboard Interactive. Für meinen anderen Benutzer, meinen Automatisierungsbenutzer Ansible beispielsweise, kann ich das dann so machen. Ich setze die Challenge Response Authentication auf No und erlaube das Login mit Passwort und Public Key. Oder halt nur mit Public Key. Kann ich mir also wirklich dediziert für einen bestimmten Benutzer setzen. Wenn ich jetzt, gerade im Fall von Ansible ist es eine sehr hilfreiche Sache, habe ich selber genau so gemacht. Allerdings ohne Passwort, nur mit Key. Gut, was muss ich dann noch machen? SSH neu starten. Während diesem ganzen Prozedere, wenn ihr diesen Server nicht lokal, sondern nur per SSH erreichen könnt, weil er im Rechenzentrum irgendwo steht oder halt im Serverschrank der Uni oder sonst wo, wo ihr halt physisch nicht rankommt, habt und behaltet eine SSH-Session auf. Weil wenn irgendwas schief geht und ihr Fehlkonfiguration gemacht habt, könnt ihr euch nach diesem Befehl sonst nicht mehr anmelden und ihr kommt nicht mehr an den Server ran. Deswegen also, wenn ihr sowas per SSH einrichtet, was ich auch gleich zeigen werde, die ganze Zeit eine Verbindung offen halten und erst, wenn ihr getestet habt, dass es auch funktioniert, könnt ihr die originale Session beenden. Auf Debian Ubuntu ist es teilweise, heißt der Service noch SSH. Ich habe es jetzt gerade beim Ubuntu getestet, da war es glaube ich doch der SSHD. Muss man schauen. Und dann gehe ich per SSH auf den Server, ssh-user@example.com, gebe meinen Verification-Code ein und bin angemeldet. Warum muss ich nur eine Sache eingeben, obwohl ich zwei Faktoren habe? Na, weil ich auf meinen SSH-Key setze. Bis hierhin Fragen. Ansonsten würde ich jetzt nämlich gleich mal hier an den Laptop gehen und das Ganze demonstrieren. Ja?
So funktioniert, da frage ich mich, wenn ich eine App habe, um mit Nextcloud die ich Kontakte und Termine zu synchronisieren, wie funktioniert da das genauso, dass ich...
Nextcloud hatte ich jetzt als Beispiel angeführt. Ja, die Frage war, wenn man sowas für Nextcloud macht und dann seine Kontakte und Termine synchronisieren möchte, wie das dann geht. Ich bin jetzt nicht der Nextcloud-Spezialist, da könntest du vielleicht im Nachhinein nochmal bei uns am Stand vorbeikommen. Ich weiß aber, dass es für Nextcloud auch so eine Zwei-Faktor-Geschichten gibt. Wie das dann mit der Synchronisierung ist, kann ich dir ad hoc nicht sagen. Kann sein, dass du dann jedes Mal dein Token angeben musst. Wäre jetzt so mein Raten. Aber kann ich dir nicht definitiv sagen, komm am besten bei uns am B1-Stand vorbei. Ich weiß, dass ein Kollege da ist, der sich gut mit Nextcloud auskennt und dir das dann auch im Detail beantworten kann.
Warte. Wenn Fragen sind, wir haben den Mikro, dann gebe ich das Mikro durch. Das war bloß für mich vorhin zu schnell.
Zu der Frage als Antwort, du kannst für Applikation kannst du eigene Passwörter generieren lassen von der Nextcloud, die du dann dafür benutzt. Dann brauchst du dafür den zweiten Faktor nicht. Zum Beispiel für die App zum Synchronisieren.
Haben alle gehört? Dann vielen Dank dafür. Bitte.
Der zweite Faktor soll ja eigentlich die Sicherheit für den Zugriff auf das ganze System erhöhen. Also sozusagen das System insgesamt sicherer
machen. In diesem Falle sichere ich den SSH-Zugriff ab. Ja.
Richtig, aber wenn jetzt für verschiedene Benutzer unterschiedliche Sicherheitslevel definiert werden, also wenn ich mich zum Beispiel mit einem zweiten Faktor anmelden muss, Ansible aber mit seinem Public Key alleine reinkommt, dann ist ja der SSH-Zugriff an sich nicht sicherer geworden, sondern nur für mich der Aufwand höher geworden, mich anzumelden. Oder übersehe ich da jetzt irgendwas? Denn du sagtest Man in the Middle zum Beispiel, wenn der deinen Token abgreift, dann fehlt dem immer noch das One-Time-Passwort. Ja, dann nimmt er eben das von Ansible.
Ich kann natürlich auch für Ansible einen zweiten Faktor einrichten, würde ich dann aber vielleicht, da es ein Automatisierungsbenutzer ist, würde ich da halt nichts nehmen, was eine manuelle Interaktion erfordert, sondern ich kann mir dann den SSH-Key und ein Passwort nehmen, dieses Passwort dann mit Ansible Vault verschlüsseln und dann beim Ansible-Aufruf mitgeben. Dann hätte ich für den Ansible-Benutzer ebenfalls zwei Faktoren, aber halt andere Faktoren als für die regulären Benutzer.
Okay, das heißt, dein Beispiel mit dem Ansible war jetzt nur, um zu zeigen, dass man die Faktoren trennen kann, aber sozusagen nicht als Best Practice einen lassen wir auf Public Key und den Rest machen wir richtig sicher, weil das ist ja dann quasi wieder das große Scheunentor mit vielen Vorhängeschlössern und die Latten
daneben. Ja, richtig. Daneben also bei mir habe ich es auch so, dass mein Automatisierungsnutzer Ansible jetzt nur mit SSH-Key funktioniert, weil ich mir in meinem Heimnetz relativ sicher sein kann, dass da kein Man in the Middle sich einschleicht. Ansonsten, wenn ich sowas produktiv machen würde, dann würde ich halt doch auf Public Key und Passwort setzen, dieses Passwort mit Ansible Vault verschlüsseln und dann dementsprechend mitgeben zur Entschlüsselung.
Okay, danke.
Hier vorne haben wir eine Frage.
Können wir bitte durchrechnen? Du hast ja auch immer so verschiedene Sicherheitsniveaus, ne? Also zu sagen, okay, mein Ansible, ich nutze Ansible nur über den Ansible Tower oder sowas, der steht im Rechenzentrum, den kann ich sehr viel besser absichern als den Laptop, den ich als Admin irgendwo dabei habe oder solche Dinge. Von daher kann es durchaus Sinn machen, das zu trennen, ne? Oder zu sagen, der eine User ist eben Admin, darf irgendwelche Sudo-Berechtigungen haben, mit Sudo irgendwas ausführen, ist definitiv gefährdeter als irgendein vollkommen unprivileged User. Das kann durchaus Sinn machen, da unterschiedliche Sicherheitslevels zu fahren.
Vollkommen richtig. Schönen Dank für die Ergänzung. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Ich sehe jetzt keine, dann würde ich einfach mal mein Konsolenfenster rüberschieben und mal loslegen. Das ist ein bisschen klein, oder? So, ich denke, so ist das besser lesbar. Das ist hier auch noch etwas größer. Okay, dann verbinde ich mich mal mit dem Server. 1.2.36 war es, glaube ich. Ups. Jo, als erstes wird mir natürlich der Fingerprint vom Server-Key, vom Host-Key angezeigt. Den muss ich jetzt bestätigen. Im produktiven Betrieb weiß ich das natürlich. Ich melde mich jetzt an mit dem Passwort, was ich bei der Installation vergeben habe und bin jetzt auf meiner CLT-Demo-VM. Gut, als erstes, um diese ganzen Sachen zu machen, muss ich natürlich erstmal root werden. Also werde ich das, sudo-i, muss wieder mein Passwort eingeben. An der sudo-Konfiguration werde ich jetzt nichts weiter rumschrauben, das ist ein Thema für sich. Gut, Root@CLT-Demo. Was müssen wir also als erstes machen? Die Paketquellen updaten. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, ich sehe gerade, das wird vermutlich nicht funktionieren. Ich bin noch nicht im WLAN. Passwort für Chemnitz, oder? Wi-Fi Connecting. Großes C? Ups. Ansonsten. Nun, komm schon. Neo verbunden. Ja, versuchen wir es nochmal. Gut, das Upgrade spare ich mir jetzt, das kostet nur unnötig Zeit. Ich installiere dann mal, oh Gott, wie hieß das Paket jetzt? Gut, dass ich die Folien bei habe. Steht es ja drauf, LibPAM Google Authenticator, okay. Peter, verbinden wir das. Jo, was sehen wir unter anderem? Er installiert auch das Paket libqr-encode. Das braucht er, um uns den QR-Code für die App anzuzeigen. Wunderschön, haben wir es schon mal installiert. Dann möchte ich natürlich als mein CLT-Benutzer, weil wir möchten ja Root-Login verbieten, rufe ich einmal auf den Google Authenticator. Ja, jetzt sehe ich hier schon den QR-Code. Das ist jetzt natürlich etwas schlecht abzufotografieren. Ich ziehe es mal kurz rüber. Das sieht noch schlimmer aus. Und mache die Schrift kleiner, sodass ich die mal kurz mit der App abfotografieren kann. Authenticator sieht so aus, ich habe hier schon so ein paar Codes, die mir angezeigt werden und drücke hier unten beim Google Authenticator auf das Pluszeichen und dann Barcode-Scan wähle ich aus. Bei FreeOTP habe ich oben so ein QR-Code-Zeichen, auf das ich klicken muss. So, jetzt scanne ich das mal ein und habe hier ein, ganz unten für CLT-Demo steht hier auch jeweils ein Name und dann User at Host steht bei mir hier noch. Also CLT@CLT-Demo. Dann gehen wir wieder zurück, schauen uns das Ganze an. Jetzt wieder so, dass ihr das lesen könnt. Ja, das möchte ich. Das möchte ich auch. Das möchte ich nicht. Das aber schon. Gut. Schauen wir mal rein. Wir haben jetzt ein Verzeichnis .Google Authenticator. Schauen wir mal rein. Oh, nee, ist eine Datei natürlich. Entschuldigung. Gut, wieder root werden. Jetzt geht es nämlich an die PAM-Konfiguration. etc pam.d. Schauen wir mal rein erstmal. Wir haben hier so ein paar Sachen. Die ganzen Common-Geschichten werden häufig eingebunden in die viel spezielle Dienste. Wir haben hier Sachen für wie Login, SU, Sudo oder SSHD. Wir beschäftigen uns in diesem Fall mit SSHD. Schauen da mal rein. Und ich möchte das Common-Out jetzt nicht verwenden, sondern halt mein Google Authenticator. Kommentiere ich das mal aus und schreibe eine neue Zeile rein. Out required PAM Google Authenticator.so, so heißt das Security Object. Dann speichere ich das Ganze bei entsprechenden anderen Distributionen. Müsst ihr da ein bisschen schauen und euch den Out-Teil halt anpassen. Gut, dann noch SSH-Konfiguration. etc SSH, SSHD-Config, das ist die Konfiguration für den SSH-Daemon, also den Server. Hier haben wir ein paar Sachen. Wenn ich einen Server im Internet habe, möchte ich vielleicht den Port ändern. Warum möchte ich das vielleicht tun? Um Script-Kiddies aus dem Weg zu gehen, die ständig auf Port 22 irgendwelche SSH-Login versuchen. Also man kann damit durchaus die Anzahl der Angriffe auf den SSH-Port eindämmen. Ich kann auch die Listen-Address festlegen, dass er nur auf einer bestimmten Adresse lauscht. Hier sehe ich meine Host-Keys, die sind vorgegeben. Hier kann ich noch Sachen setzen wie eine Login-Grace-Time. Also wie lange kann man sich denn, wenn man die Verbindung aufgebaut hat, hat man dann Zeit, sich anzumelden, dass da halt nicht ewig dieser offene Login drin ist. Strict Mode sollte man definitiv anschalten, der ist aber per Default an. Beim Kunden hatten wir letztes Jahr ein Security Audit, wo die wollten, dass wir das explizit anschalten. Naja gut, entfernen wir das Kommentarzeichen. Per Default ist der aber auf sämtlichen Distributionen schon an. Hier Permit Root Login. Das möchten wir abändern und zwar ganz streng auf No setzen und das Root-Login generell verbieten. Hier sehe ich noch, wie oft kann ich denn versuchen, mich zu authentifizieren. Das ist in dem Fall auf 6 gesetzt, kann man aber auch gerne auf 3 runterdrehen, meinetwegen. Wie viele Sessions kann ich benutzen? Nächster Punkt, PubKey Authentication. Kann ich mich mit meinem SSH-Key authentifizieren, ist per Default auf Yes. Ich setze das mal explizit. Hier sehen wir dann auch den entsprechenden Authorized Keys-File, wo dann die entsprechenden Public Keys reingeschrieben sind, mit deren privaten Schlüsseln ich mich anmelden kann. Challenge Response Authentication. Hier hatten wir das. Das wollen wir unbedingt auf Ja setzen. Zu Kerberos gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Eventuell möchte ich noch XL Forwarding, also das Weiterreichen von grafischen Anwendungen, unterbinden. Ich setze das hier einfach mal auf No. Wenn man das nicht braucht, darf man das gerne abschalten. Dann kann ich hier noch Sachen festlegen, ob ich beispielsweise Tunnel erlaube. Gut, soweit so schön. Ich habe hier unten noch meine Password Authentication. Ich setze sie auch mal auf No. Was fehlt jetzt noch? Genau, die Authentication Methods. Also schreiben wir das mal rein. Authentication Methods, PubKey, Keyboard, Interactive. Haben wir verschrieben? Nö, ich glaube, das sollte stimmen. Ja, stimmt, das war Public Key, dankeschön. Nochmal kurz gegenchecken auf den Folien. Ich mich auch nicht vertippt habe. Public Key, Keyboard Interactive. Gut, sieht anständig aus. Dann speichere ich das Ganze mal ab. Dann werde ich mir hier schon mal einen SSH-Key generieren, mit dem ich mich jetzt anmelde. Oder halt, ich nehme den normalen von meinem Benutzer, der in .ssh liegt. Das wäre ID RSA. ID RSA Pub ist dann der entsprechende Public Key, der dann als Text in die Authorized Keys geschrieben werden würde auf dem Zielsystem. Ich kann aber auch gerne mal SSH KeyGen, für die, die es noch nicht gemacht haben, aufrufen. Hier gebe ich dann an, in welche Datei ich das speichern möchte. Wir sehen hier, Default ist ID-RSA, den habe ich schon. Das ist mein SSH-Key. Ich möchte aber einen neuen verwenden. Den nenne ich einfach mal CLT-RSA. Diese Datei wird dann mein Private Key geschrieben, der Public Key dementsprechend nach CLT-RSA.pub. Passphrase, ich kann auch für so einen Schlüssel eine Passphrase eingeben, wäre dann auch nochmal, ich lasse das jetzt mal. Dieses Random Art Image, einerseits sehe ich hier den Key Fingerprint und dann sehe ich auch immer so ein Random Art Image, das kann ich auch verwenden, das kann ich mir beispielsweise nach dem SSH-Login anzeigen lassen und dann vergleichen mit dem Wert, den ich habe, ob ich wirklich auf dem richtigen ausgelandet bin. Gut, SSH Copy ID wäre jetzt der nächste Befehl. Jetzt muss ich mit minus i noch den Identity File angeben, also mein Private Key. .ssh und dann ah, okay. Dankeschön. Das ist dann der hier und dann clt at meine VM 36. Gut, ich sehe jetzt hier, er möchte, okay, da ist kein Key, also ein Key soll noch installiert werden. Ich muss jetzt natürlich mein Passwort angeben. Permission denied, yay. Also gut, deswegen immer die SSH-Session offen lassen. PEM aber. Versuchen wir es nochmal. Ja, immer noch nicht. Ach so. Ha. Stimmt, ich hatte es required. Ach, das jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ja, weh. So, jetzt sehen wir aber, jetzt hat es funktioniert. Number of Keys added 1. Dann kann ich wieder zurückgehen und wieder streng werden. Gut. Wir können jetzt auch nochmal schauen. At home clt .ssh authorized keys. Ich habe hier also jetzt eine Datei .ssh-Verzeichnis des Users clt namens authorized keys und da steht mein public key drin. Gut, jetzt trete ich auf diesem noch den systemctl, ich trete den SSH-Server durch. SSHD, machen wir es mal sauber mit .service. Das .service könnt ihr aber auch weglassen. Oder war es SSH? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es ist ein Ubuntu. Ich habe lange kein Ubuntu mehr gesehen. Gut. Also, Key ist drüben. Wir haben uns den Authenticator eingerichtet. Also können wir jetzt mal versuchen, uns per SSH anzumelden. Permission denied, public key. Ja, warum wohl? Ich habe den Identity-File nicht angegeben. Jetzt wird er meinen normalen nehmen. Verification Code. Jetzt muss ich also meine App öffnen. Oh, ich sehe, die 30 Sekunden sind fast abgelaufen. Dann warte ich einen Moment. 189. Habe also den Verification Code hier abgelesen. Das heißt, wer dieses Handy nicht hat, kann diesen Zugang nicht mehr benutzen. So, sind dabei jetzt noch Fragen oder Anmerkungen aufgetaucht? Da hinten sehe ich eine Hand.
Wo war das? Warte. Halt, stopp. Wir haben doch geklärt, dass wir das Mikro machen.
Moin, gibt es die App auch unter F-Droid?
Den Google Authenticator gibt es, glaube ich, nicht unter F-Droid. Da kannst du Free OTP verwenden. Danke. Macht im Prinzip dasselbe.
Wenn ich jetzt das Handy zum Beispiel verliere, verlege, sonst irgendwas, das Ding geklaut wird, wie komme ich dann da wieder ran?
Dafür wird mir beim Aufruf von Google Authenticator werden mir die 4 Recovery Codes angezeigt. Diese kann ich verwenden, um wieder an den Account ranzukommen. Die gebe ich dann als Verification Code an, dann kann ich mich anmelden und mir ein neues Token generieren.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, die meisten guten Passwortmanager haben inzwischen Implementierungen oder Plugins für OTP-Keys, also ich muss das nicht zwingend übers Handy machen.
Weitere Alternativen sind dann auch Sachen wie so ein YubiKey.
Frage zu dem Automatisierungsthema.
Ja.
Also wenn ich mich jetzt mehrfach hintereinander per SSH einloggen möchte, gibt es eine Möglichkeit, das so zu konfigurieren, dass ich nur beim ersten Mal nach dem One-Time-Passwort gefragt werde, also nach dem generierten das und die nächste Stunde dann zum Beispiel nicht
das
mehr?
Das geht. Ich kann eine Masterverbindung aufbauen, muss ich aber SSH dementsprechend anpassen, dass das erlaubt ist. Aber das ist möglich, das so einzurichten.
Okay.
Auch ein Detail müsste ich jetzt aber auch nochmal nachlesen. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich mal sagen, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus